So, läuft, glaube ich. Ja, und damit herzlich willkommen zur Diaspora Night 0.5.2.0, passend zum meiner Release, was jetzt am Sonntag rausgekommen ist. Und ich bin nicht allein hier, ich habe hier diesmal zwei Gäste, das wird immer mehr. Und zwar einmal den Tuxi, der letztes Mal schon dabei war. Und den Schnubbi, neu dabei hier. Jawohl. Was? Das hat funktioniert? Habe ich es richtig gemacht? Okay. Tja, man hört mich nur auf dem Stream. Wieso? Habe ich irgendwas verbockt? Ja. Wieso hört man euch nicht? Ah, warte. Ach, richtig. Ah, oh, scheiße, schon wieder. Okay, jetzt hört man euch auch.
Herr Feldrian.
Ah, ja. Hallo.
So, jetzt sag mal nochmal Hallo. Genau, also nochmal von vorne. Der Tuxi.
Hallo.
Und Schnubbi.
Guten Abend.
Gut, sehr schön. Nur echt mit Soundfehlern und ich vergesse den externen Mikrofon-Button hier in meinem Audio-Dings. Dankeschön für die Hörer, die so aufmerksam nichts gehört haben.
Ich habe gedacht, für Selbstgespräche.
Das passiert zuweilen,
aber... Das macht jetzt bestimmt total Sinn, was du gesagt hast.
Ja, garantiert. Das ist echt so. Nee, aber eigentlich kommt wahrscheinlich die Verwirrung, weil halt Mittwoch ist und an Mittwochen ich immer Selbstgespräche führe hier auf dem Radio. Eigentlich.
Ah, ja.
Ja, ja. Weißt du, beim Feierabend sonst. Ja. Gut, würde mal sagen... Kommen wir einfach mal zum Inhalt. Genau, die Diaspora Night. Ich vermute mal, einige von euch haben halt die erste Ausgabe der neuen Serie, sage ich mal, gehört vom letzten meiner Release und wissen ungefähr, was hier abgeht. Ansonsten, ja, werden wir uns heute halt mit dem neuen meiner Release beschäftigen, ein bisschen erzählen, was darin Neues vorgekommen ist und ja, so ein bisschen drumherum. Und weil es immer so ein klein bisschen Einblick geben soll in so die Entwickler-Community, sage ich mal, versuche ich halt hier immer Gäste dabei zu haben, die halt irgendwie noch ein bisschen was erzählen können, wie man halt so rumentwickelt und was da so Diaspora-mäßig geht. Und deswegen habe ich hier diesmal sogar zwei Gäste, so ist das. Genau, und letztes Mal haben erstmal Tuxi und ich erörtert, wie Tuxi denn dazu kam und sowas. Und genauso von der Historie her würde ich jetzt hier mit Schnubbi einmal anfangen. Das, also, wer dich nicht kennt... Das dürfte eigentlich keiner sein.
Doch, es gibt bestimmt ein paar Leute, die mich noch nie gehört haben.
Ja, also so die Eckdaten sind, du bist der Podmin von Geraspora und schon seit ziemlich am Anfang bei Diaspora mit dabei. Wie bist du da überhaupt da drauf gestoßen oder wie kamst du zu Diaspora?
Ich kannte einen Teil des ursprünglichen Kernentwicklerteams persönlich und habe mitbekommen, dass die da irgendwie ein interessantes Projekt machen und habe mich da einfach mal rangehängt.
Du hattest also gerade Zeit und dachtest dir, ja.
Ja, ich war damals da noch Schüler.
Also Langeweile.
Ja.
Nee, also ja. und was mich jetzt natürlich erstmal sofort interessiert, konntest du vorher schon Ruby?
Ruby nicht, nein, aber andere Programmiersprachen und der Umstieg war jetzt nicht so wahnsinnig schwer.
Okay. Ja, weil das ist ja immer so das Ding, was ich eigentlich am meisten mitbekomme. Ja, ich würde ja gerne mitentwickeln, aber ich kann kein Ruby.
Ja, aber das habe ich ja auch schon gesagt. Ich kann auch kein Ruby.
Ja, ja.
Aber wenn man irgendeine andere Programmiersprache kann, dann ist der Umstieg gar nicht zu schwer. Man muss dann halt kurz schauen, wie ist das Syntax und dann geht das.
Genau.
Ja. Und dann kommt Jonne und verrät noch ein paar Geheimtricks, wie Dinge in Ruby schöner gehen und dann geht das noch viel besser.
Ja, ja, genau. Das, man lernt da richtig was bei. Das haben wir letztes Mal ja auch schon erzählt, richtig. Ja, und dann hast du da mitgekriegt, dass das Projekt geht und dann hast du da direkt mitgemacht oder wie hat sich das entwickelt?
Ja, also anfangs halt so ein bisschen zwei Zeilen Source rumgepatcht und so Geschichten. Irgendwann dann, weil halt doch relativ viel dann die Öffentlichkeit interessiert war, habe ich ein bisschen E-Mails rumgeschrieben und habe ein bisschen im Chat Leute betreut und ein bisschen geholfen, wenn es irgendwie Probleme gab und so. Ja.
Also so Community-Arbeit erstmal gemacht, um halt...
Richtig,
ja. Genau, die... Ja. Genau, und dann hast du dir... Wann kam dann der Moment, wo du dir dachtest, okay, ich mache jetzt meinen eigenen Pod auf?
Das war ziemlich ziemlich am Start gleich, weil damals, als ich den Pod aufgemacht habe, gab es eigentlich nur Join Jasper und noch nichts anderes. Mhm. Und ich wollte A, meine Daten nicht irgendwie in die Vereinigten Staaten senden, und ich wollte, dass auch andere Leute, die noch keine Einladung haben, eben auch in der Lage sind, da diese allererste Alpha-Version zu testen. Deswegen habe ich da einfach mal einen Server aufgesetzt und habe gesagt, hey, hier ist öffentlich, könnt euch angucken.
Weil am Anfang war es ja, glaube ich, so, dass Join Diaspora halt nur dieses Schneeball-Einladungssystem hatte und deins war dann direkt offen.
Also anfangs ist es nicht mal Schneeball-Einladungssystem gewesen, sondern es wurden wirklich nur die Leute eingeladen, die direkt eine Einladung vom Core-Team bekommen haben.
Ach so.
Das waren halt eben so ein paar tausend Leute in der ersten Zeit und irgendwie 100.000 Leute haben sich beschwert, dass sie keine Einladung bekommen haben.
Und die sind alle zu dir? Nein.
Nicht alle, aber ich war doch ziemlich stark überrascht, wie viele Leute sich den ersten 5 Tagen irgendwie angemeldet haben. Es waren gleich irgendwie so eine 10, im 10.000er-Bereich Leute, die da mal kurz angemeldet waren dann in den ersten paar Tagen.
Ja, also es ist aber mal so krass, wenn sowas in den Medien gerade so gehypt wird, das flacht dann vermutlich auch relativ fix wieder ab.
Ja, das, also dieser Start-Hype ging so 10, 14 Tage ungefähr.
Mhm. Ja, und dann hast du halt einen Pod zum Laufen und auch zu administrieren und hast dich halt auch weiter drum gekümmert.
Was mich ja interessiert, ja. Hat damals die Federation auch schon nicht funktioniert?
Es gab damals weniger Knotenpunkte, die potenziell Probleme hätte machen können. Und also die Kommunikation zwischen den drei Servern damals, also Join Diaspora, mir und dias.org, lief eigentlich erstaunlich zuverlässig. Aber es waren halt wirklich nur irgendwie 3 Knoten und
ja. Habt ihr euch dann gegenseitig angerufen und gesagt, ey, der Post kam, den schick nochmal.
Ja, so ungefähr. Mal aus dem Schick per Fax, ja.
Ja, genau, so Telegram. Ja. Ja, cool. Genau, das ist ja jetzt schon zig Jahre her. Wie viel? So 5 Jahre, 4 Jahre?
Das war 2010, ja.
Ja, 5. Ja. Krass. Das ist echt lange Zeit. Aber so lange, ja, so lange benutzen wir das schon. Cool.
Witzig ist ja, dass ein Großteil der Leute, die das heute benutzen, gar nicht mehr wissen, wie das alte Interface ausgesehen hat.
Ich habe nur noch, Schreckensvisionen von der Einzelpost-Ansicht im Kopf.
Also davor sah es besser aus. Also vor der, also es gab ja mal eine bessere Einzelpostansicht. Das war die schlimme und danach ist es wieder eine gute.
Also diese schlimme Einzelpostansicht wäre tatsächlich nur ein relativ kurzer Ausbruch. Aber das, wir hatten anfangs
lang
so
lang genug.
Sie hat auf jeden Fall für viele Menschen dafür gesorgt, dass sie sich mit User Scripts beschäftigt haben.
Ja, einschließlich meiner Person, ja.
Um sie dann halt nämlich wieder zurechtzubiegen, sodass man da irgendwie mit klarkommt, richtig. Ja, gibt's eigentlich, es wäre eigentlich nochmal lustig, so eine Art geschichtliche Bildergalerie zu haben, zu den ganzen Versionen oder Zuständen, so sah es damals aus.
Ja, Schnubbi hat einen Screenshot in IRC gepostet, wie es damals aussah.
Ah, okay.
Gut, man könnte sich die ganzen alten Versionen natürlich nochmal irgendwie lokal installieren und damals Screenshots machen.
Da sieht man auch, wie Schnubbi damals aussah.
Damals war er schwarz-weiß.
Genau. Damals.
Ja, das war zum Glück noch nicht Sepia.
Und es
das
gab
noch
auch
älter
schon
gewesen.
Katzen.
Es gab auch schon Katzen, ja.
Aber man konnte damals auch keine Kommentare liken in der Version.
Nein, das wurde irgendwann mal reingepatcht.
Das gab es nur kurz.
Ja, das gab es nur kurz.
Genau.
Als ich sie als Bau aufgesetzt hatte, dann gab es das schon und es wurde dann rausgepatcht.
Tja.
Also für mich gab es das mal noch.
Ja, ich weiß gar nicht. Es gab es mal, es gab es dann nicht mehr und irgendwie, ich merke jetzt nur, dass es das eventuell gegeben haben könnte, wenn Leute meinen so, wieso kann ich keine Kommentare liken? Weil ich es nicht. Ja.
Genau. Vielleicht kommt es
ja
irgendwann wieder.
Red Matrix, glaube ich, oder von DKIG, einer von den beiden kann man's. Und wenn die dann ein Like von einem Kommentar zu Diaspora federieren, dann geht Diaspora hin und sagt, den Post kenne ich ja gar nicht, weil die GUID halt keine GUID von einem Post ist, sondern von einem Kommentar. Und dann geht es anfragen, kannst du mir mal den Post schicken mit dieser GUID? Und dann sagt das Dingens, ja, ich schicke dir mal den Post mit dieser GUID als, also den Kommentar mit dieser GUID als Post drüber und so. Das kommt zu lustigen Effekten.
Ja. Juhu. Ja, ja. Genau, was müssen wir noch erzählen? So, also, ja, hast du eigentlich, es ist natürlich, wenn man so an sowas so lange rumentwickelt, gibt es immer wieder Phasen, in denen man halt gerade viel drin rumbaut und wieder Phasen, in denen man nicht so viel macht. Hast du so ein paar sag ich mal, größere Eckpunkte, die du da halt irgendwie mit in den Code reingeworfen hast, die man irgendwie benennen kann?
Ja, also, dann damals, als wir den Stream auf die neue Ansicht umgebaut haben, irgendwie so ein Großteil der Arbeit, die ich da reingeballert habe. Ansonsten habe ich mich überwiegend nur mit wirklich Fehlerbehebung beschäftigt, weil auch damals hatten wir schon so einen Riesenhaufen von Bugs, die irgendjemand gefixt hat.
Hm. Also das ist das, was Tuxi jetzt aktuell gerade so.
Ja.
Ja, und ansonsten, was auch immer so mein Gefühl nach dein Fokus ist, sind immer die ganzen, die sag ich mal, Security- und Privacy-related Sachen, wie dass du den diesen Proxy-Service da mal mit eingebaut hast für die Bilder und so.
Gut, das war halt so eine Geschichte, die jetzt für niemand wirklich so interessant war, dass sich dann Community-Mitglied jetzt irgendwie bereit erklärt hätte, das zu tun. Ich fand das aber ein ziemlich wichtiger Punkt, weil mich hat diese Browserwarnung immer genervt. Dann habe ich es halt mal implementiert. Also das sind halt Dinge, die eigentlich nicht von irgendwie Community-Teilen implementiert werden, weil...
Ich hätte gerne noch so einen Proxy, der auf Mobile die ganzen GIFs runterkomprimiert.
Ja.
Einfach GIFs wegblenden.
Ja.
Ja. Ne, genau, also das, was ich gerade angesprochen habe, weiß nicht, ob ihr es, wenn ihr nicht wisst, wovon wir sprechen, dann ist es nahtlos integriert, dann merkt ihr es nämlich gar nicht. Das ist nämlich, dass wenn Bilder über Markdown eingebunden werden, dann werden die halt von dem Pod selber runtergeladen und dann die URL umgebaut, sodass die Bilder bei euch im Browser von dem gleichen Pod geladen werden und damit keine domainübergreifenden Zugriffe stattfinden, sodass auch nicht die Daten rauswandern ins Netz quasi, dass ihr gerade ein Bild angeguckt habt, was irgendwo in Diaspora verlinkt war. Genau. Ja. Genau, und eigentlich machst du alles, also kannst du alles sozusagen. Also so Ruby, du machst halt Backend, du kannst Frontend-Kram so und ja, es ist nicht so, dass du jetzt sagst, oh, ich mache jetzt nur Frontend, nur Backend, sondern eigentlich, und ja.
Mir fehlt ein bisschen Zeit, um wirklich selber Code zu schreiben, deswegen betreibe ich überwiegend aktuell nicht nur Code, Reviews und ein bisschen Meta-Zeugs, aber grundsätzlich könnte ich schon an allem rumarbeiten, ja.
Ja, ist nur, weil ich hier noch einen Stichpunkt mit drin habe natürlich, um mal einmal zu gucken, so sozusagen so ein kleines Profil zu geben, mit welchen Sachen beschäftigt man sich und wie ist da so der Werdegang gewesen. Das heißt, jetzt machst du ja gerade, du betreust ja die meiner Releases, was uns ja quasi auch dann gleich zu meiner Release führt und ja, nee, schön, ich freue mich. Dass wir die Dinger haben.
Wunderbar.
Ja, ja, ist voll gut. Tuxi, du noch Fragen?
Nee, ich glaube nicht.
Super, dann ist das Verhör hiermit beendet. Genau, nee, dann
ich finde das gut, dass Schnubi das macht, weil wenn er jetzt programmieren würde, dann hätte man niemanden, der reviewen würde, dann würde nichts fertig werden.
Es ist Arbeitsteilung, nennt sich das, ja. Glaube ich. Das ist super, auf jeden Fall. Genau, dann wollen wir, bevor wir zum aktuellen Minor Release kommen, einmal kurz zum Hotfix 0512 kommen, den es zwischenzeitlich mal gab. Mag einer von euch zusammenfassen, warum es da plötzlich nochmal wieder eine neue Version zum Einspielen gab?
Also es gibt ja von bestimmten Ansichten auf Diaspora gibt es ja da jeweils auch eine JSON-Ansicht, also eine maschinenlesbare Version. Die Beitragsansicht wird der ein oder andere von euch kennen, wenn man da diese Global-ID sich rauskopiert. Und das gibt's eben auch für Profile, wo man dann quasi Rohdaten des Profils sehen kann. Und es ist aufgefallen, dass eben in diesem Profil-JSON auch private Daten, wie zum Beispiel die Profilbeschreibung, das Geburtsdatum, das Geschlecht und den Standort, dass das damit drin war, was ja eigentlich kein öffentliches Feld ist, was aber öffentlich angezeigt wurde.
Nee, nicht angezeigt, aber ausgeliefert.
Genau, wurde halt, ja, es wurde in diesem JSON angezeigt, richtig. Also es wurde nicht im Frontend angezeigt, aber wer dieses JSON eben aufgerufen hat, konnte diese Felder auslesen.
Eigentlich sind das ja Felder, die werden dir dann angezeigt, wenn jemand mit dir teilt, dann kannst du die Daten von der Person dann halt sehen, ne?
Genau, also es sind eigentlich private Profildaten, die nur angezeigt werden, wenn der Benutzer seine Zustimmung gegeben hat, indem er mit jemand anders anfängt zu teilen.
Genau. Ja, und das ist natürlich blöd, weil das ein Leak ist und deswegen war das kritisch genug, um dann halt so einen Hotfix rauszuhauen, weil das ja so im Prinzip dieses Grundvertrauen gegenüber der Diaspora-Software schwächt, wenn da plötzlich so Daten abfließen können, ist ja blöd.
Richtig.
Sehr gut. Ja, und wir hatten schon im Vorfeld kurz über den Prozess gesprochen, wie das so läuft. Da taucht einfach irgendwann mal so ein Commit auf und da ist es dann gefixt und dann sollen alle mal updaten. Gibt's da noch, wird das, also das wird dann glaube ich über
wenn
die...
Wenn man im IRC ist, kriegt man ein bisschen vorher mit.
Ja, genau. Und
weil dann heißt dann, ja, Jonne, kannst du mal hier noch reviewen und so. Man weiß fix. Dann nicht, was kommt.
Aber der kurze Dienstweg. Ist das
dann. Ja. Ja gut, zwangsweise. Ja, es gibt eine eigene E-Mail-Adresse, das ist security@diasporafoundation.org, wo die Leute durchgehend gebeten werden, da hinzuschreiben, wenn sie irgendwie ein Security-Problem gefunden haben, und es wird dann nicht als öffentliches, als öffentlichen Bug-Report einzutragen. Und diese E-Mail-Adresse wird eben vom Diaspora Core Team gelesen und dann kann da entsprechend drauf reagiert werden, so dass der Fehler erst veröffentlicht werden muss, nachdem er gefixt ist, dass quasi keiner die Möglichkeit hat, gepatchte Sicherheitslücke zu exploiten.
Mhm. Ist es in diesem Fall auch so gelaufen und hat jemand den Bug Report, den Issue eingetragen und ihr so, warte, weg damit, wir machen nochmal richtig?
Nicht direkt, also in dem Fall diese Person, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, hat irgendwie anderes Zeug entwickelt und dem ist es aufgefallen und der hat uns dann kurz im Chat Bescheid gesagt.
Ja, das ist ja auch gut.
Das ist auch in Ordnung, ja. Aber ja, was halt ganz schlecht wäre, wenn irgendwie da Dinge auf der Mailingliste geschrieben werden oder irgendwie auf GitHub, weil das wird nicht unbedingt in Realtime angeschaut und wenn den halben Tag irgendwie drin steht, hey, man kann hier private Profildaten auslesen, dann ist das nicht so gut.
Richtig. Deswegen gut, dass du es erwähnt hast mit der Mailadresse, dann wisst ihr auch nochmal Bescheid, wenn euch was auffällt, während ihr ganz großartig Dinge fixt in Diaspora. Genau. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon zum aktuellen Miner Release vom Sonntag, dem 0520. Tuxi, du hast in die Shownotes geschrieben, wie Schnubbi das Release verkackt hat. Ich habe jetzt zitiert, ich habe keine Ahnung, was passiert ist.
Ja, wir hatten Spaß die Nacht.
Ja, yeah, das war super.
Ja, erzähl mal.
Ja, es war spät.
Ja, möchtest du erzählen, Tuxi, oder?
Ich weiß nicht, wo wir genau anfangen. Also hat der eigene Form-Release schon angefangen.
Ja, dann fang Form-Release an. Ist doch super.
Weil du Iggy gefragt hast, ja, muss das jetzt noch da rein oder nicht mehr? Und ich so, hey, schon, was willst du eigentlich genau? Genau. Und dann plötzlich kam so ein Commit, wo dann irgendwie noch ein neuer Pull-Request in den nächsten Release reingemerged wurde, aber der plötzlich im Changelog von diesem Release mit auftaucht. Und ich so, hä?
Also vielleicht mal kurz zur Vorgeschichte. Es war wirklich schon spät und ich hatte halt noch auf meinem Terminplan, dass da irgendwie halt dieses Release raus muss. Und ich habe den ganzen Tag schon irgendwie gearbeitet. Und dann hat mir kurz davor noch unser Steffen hat noch geschrieben, ich soll doch nur bitte das und das mergen, habe ich mir das angeschaut und dachte, ja, okay, ist kein Problem, dann mache ich das halt rein, hab's dann in die 0.5.3 quasi reingemerged, hab's aber ins Changelog irgendwie in die 0.5.2 geschoben, weil ich schon so in diesem Trott war von, ja, ich release jetzt 5.5.2, dass ich jetzt das halt einfach ins Changelog reinkopiert hab. Das habe ich dann irgendwie veröffentlicht und Tuxi meinte dann so zu mir, irgendwas ist hier komisch.
Ja, also wir waren hier halt beide hier in Mumble.
Genau.
Und da hast du gefragt, was hast du hier eigentlich genau gemacht? Irgendwas stimmt da nicht.
Also, wie hat's gehört? Also der Commit hätte mit in 5.2 gehört? Oder?
Nee, der Commit hätte der nicht
Commit, in 5... Der Commit war schon richtig, ja, aber der Changelog war halt... Und vor allem war der Changelog nur im nächsten Branch auch drinnen und im aktuellen 5.2er Branch wäre nicht drin gewesen. Das heißt, da wäre jetzt das, was jetzt veröffentlicht wurde, wäre auch nicht drin gestanden. Aber im nächsten Release wäre dann plötzlich im Changelog vom letzten Release noch ein Punkt mehr mal aufgetaucht.
Okay. Ja, okay.
Und da habe ich halt mal so freundlich gefragt, so, was hast du hier eigentlich genau gemacht? Was soll das? Oder dann hat er erstmal so eine Minute lang einen Lachanfall gekriegt und danach hat er sich wieder beruhigt und hat gesagt, hä? Stimmt doch. Und dann habe ich gesagt, nein, stimmt nicht, irgendwas ist schief. Also entweder so oder anders, aber nicht halb-halb.
Mhm. Ja, und dann gab es ein paar
Comics. Dann kam nochmal ein Nachanfall.
Genau, das habe ich dann halt irgendwie dann doch wieder gefixt und habe das Changelog wieder umgebaut, dass der Commit halt unter 5.3 dann drin steht und nicht mehr unter 5.2.
Sehr gut.
Und dann war das Thema erledigt.
Mhm. Okay, Lachanfall in der Nacht. Was das, ja.
Ja, das waren schon mal zwei. Ja. Das war erst
also das Anfang. War eben halt der Pre-Release. Das war noch vorm Release.
Also ich mache das nicht das erste Mal. Ich habe schon das ein oder andere Release gepusht, aber irgendwie war das so eine Kette von Dingen.
Ja.
Genau. Als ich dann diesen Commit da bearbeitet habe, habe ich nochmal drüber geschaut, ob ich noch irgendwas auf der To-Do-Liste habe. Dann gemerkt, nein, habe ich nicht und kann dann also die 0520 wirklich veröffentlichen. Hab dann damit auch so ein bisschen angefangen, wie ich es üblich mache, nochmal das Changelog lesen, nochmal alle einen Test ausführen, so zur Sicherheit, nicht, dass doch irgendwas übersehen wurde. Und hab dann da halt den Tag draufgeschmissen, hab das dann auf GitHub hochgeladen und dann fiel auf, die Versionsnummer steht noch auf 051.99. Ich bin davon ausgegangen, dass das irgendwie gemacht wurde, aber natürlich wurde es nicht gemacht. Macht ja auch keinen Sinn, aber in dem Moment war ich da irgendwie ein bisschen neben der Spur und dann war halt.
Letztes Mal wurde es gemacht und dieses Mal hat Jonne den Freeze gemacht und deswegen wurde es nicht. Also er hat es halt dann nicht gemacht, weil man es eigentlich auch noch nicht machen muss.
Eigentlich ist das doch jetzt der Punkt, wo deine Checkliste um einen Punkt ergänzt wird dann, oder?
Ja, yeah, also ich hab jetzt auch eine Checkliste gemacht und so. Aber damals, das war halt so ein Ja, ich release das jetzt kurz und dann fertig.
Mhm. War ja auch
ja, gut. Dann hatten wir da halt auch schon so das Problem, dass ich halt den Release schon gemacht hatte und ich auch schon dann Tag gemacht habe. Und also kurz, Git Tags sind einfach so Stempel auf bestimmten Code-Versionen, die sagen, so, dieser Code hier mit dem Status ist jetzt 0520 und das zu verändern ist eigentlich ziemlich blöd, aber ich muss es ja verändern.
Das ist fast so böse wie ein Force-Push.
Das ist fast so böse wie ein Force-Push. Mhm. Wie auch immer, es war dann halt schon irgendwie mitten in der Nacht und ich dachte, naja, okay, dann habe ich diesen Tag schnell wieder entfernt und habe dann die Versionsnummer korrigiert und habe dann ein neues Release gebaut mit der richtigen Versionsnummer dann drin. Und dann wieder getaggt und wieder hochgeladen und alles war super. Bis Tuxi dann wieder was festgestellt.
Nee, das dieses Mal war es dann ja. Ich war der herausgefunden hat, dass das eben nach noch 5199 steht. Und danach hast du das gefixt und danach hast du es wieder gepusht und danach kommt Jonne noch und sagt so 0.5.2.00.
Genau.
Fragezeichen.
Stimmt. Dann kam ich, ne? Und ich war irgendwie so in dem, weil es stand drin 0.5.1.99. Und dann habe ich halt in meinem Vim, habe ich halt 9 durch 0 ersetzt.
Weil, ja, ne? Logisch.
Dann stand halt da 0.5.2.00. Was eigentlich kein Problem gewesen wäre, aber sah halt.
Es sieht halt komisch aus.
Sah halt irgendwie scheiße aus und gegebenenfalls geht noch irgendwie dann die automatische Versionssortierung kaputt, wie auch immer.
Ja, sollte nicht.
Aber ja, es ist scheiße, dann wieder Tag entfernt, Versionsnummer korrigiert, neues Release gemacht, wieder hochgeladen, wieder getaggt.
Hat's ja schon Übung jetzt.
Ja, yeah, genau.
Und dann hat es auch gestimmt, ja.
Dann hat es gestimmt, ja.
Ja, wir sind leider nicht so weit gekommen, dass wir angefangen haben, zu den richtig lustigen Commit-Messages zu kommen. So alle noch ein Versuch. Vielleicht stimmt's jetzt.
Ja, fixed it again. Solche Sachen, ja.
Also ich habe auch jedes Mal den Pod geupdatet.
Zum Testen oder so, weil du bist ja so hart am Puls der Zeit.
Ja, jetzt Release kann ich updaten, auch weil die Change schon, also wenn es noch nicht angekündigt wurde. Ah nee, stimmt, danach ging es ja noch weiter.
Ja, also, ja, das ist jetzt nicht, jetzt erstmal genau.
Okay, also das Release genau. War ja dann durch, also es
genau.
War erstmal veröffentlicht, alles war gut.
Dann hatten wir natürlich das Problem dadurch, dass ich das ja jeweils auf der Masterbranche gemacht hat, müsste ich es ja noch zurück nach Stable und nach Develop mergen. Das heißt, jeder dieser drei Anläufe hat dann irgendwie halt pro Anlauf 3 Commit-Nachrichten erzeugt. Das heißt, wir hatten insgesamt 9 Commit-Messages und unser CI war dann erstmal so ein bisschen überfordert, weil...
Ja, das hat Steffen dann so geschrieben. Ja, genau. Und Travis ist jetzt die nächsten 2 Tage beschäftigt.
Also kurz zur Erläuterung halt, bei jedem Commit fängt Travis halt an, also die CI ist die Continuous Integration. Das ist halt so ein System, was die ganzen Tests durchfährt für auch alle Konfigurationen, die wir unterstützen. Das heißt, ich glaube, das sind immer noch vier verschiedene Dinger. Einmal mit MySQL, mit Postgres und mit Ruby 2.2 und 2.0 waren das irgendwann nochmal, genau. Und das heißt, pro Durchlauf braucht er so ungefähr, weiß nicht, 20 Minuten oder irgendwas.
Ja, aber jeder Durchlauf beinhaltet irgendwie vier Durchläufe. Mit jeweils MySQL und Postgres und mit zwei Ruby-Versionen.
Ja. Richtig. Und Travis ist begrenzt auf, glaube ich, zwei oder so Worker, die das machen. Ich glaube,
wir haben sechs oder sowas.
Ja, oder eine gewisse Anzahl. Das heißt, wenn man das alles schnell multipliziert, dann kommt man auf die Gesamtzahl von zu lange.
Ja, also ich habe dann irgendwie so halt 30 Job gestartet gehabt dadurch. Ich dann halt alle
aber,
gestoppt
habe. Schnubi kann die abbrechen.
Genau, ich kann sie zum Glück abbrechen, weil ich bin ja GitHub-Repo-Besitzer. Habe ich erstmal die ganzen Jobs abgebrochen, weil das macht keinen Sinn, jetzt diesen Release irgendwie 20 Mal durchzubauen, weil dreimal reicht auch für gewöhnlich.
Was mir gerade noch einfällt, ich glaube, es gibt so ein Ding, was man in die Commit-Message schreiben kann, damit der den nicht startet, ne?
Genau, das gibt's.
Es gibt CI.
Macht aber halt in dem Fall nicht wirklich Sinn, weil ich will ja einen getesteten Release haben. Also ich möchte, dass der finale Release nochmal getestet
wird. Mir fiel mir dabei nur gerade ein, weil wir gerade ein Thema waren. Okay.
Genau. Ja,
außerdem ist es ja quasi ein Merge, was der Release ist, und da wird die Commit-Message mehr oder weniger automatisch generiert. Gut, die kann man auch bearbeiten, aber ja.
Okay, du hast sie abgebrochen.
Genau, und dann war
außer
alles
der letzten.
Okay. Ja, genau, aus die aktuellsten drei. Also einmal auf Master, einmal auf Stable und einmal auf Develop, dass wir da halt jeweils wieder Tests haben auf dem aktuellen Status Quo. Und das ist dann okay, das geht so eine halbe Stunde und dann ist alles wieder gut. Gut, dann war dieses Code-technische Release dann ja soweit fertig.
Jetzt kommt noch das PR-technische Release.
Dann kommt noch das PR-technische Release, und das besteht ja bei uns immer aus mehreren Geschichten. Einmal gibt's einen Diaspora-Post und da gibt's zwei Mailinglisten, auf die das auch jeweils geschrieben wird. Mit dem Diaspora-Post hat mir jetzt gerade noch so das Problem, dass noch nicht alle Core-Mitglieder Zugriff auf dieses, auf dieses neue Join-Diaspora-Konto da haben. Weshalb ich das halt mit meinem Privataccount gemacht habe, war jetzt nicht so wild, weil das wurde auch irgendwie reshared. Und dann wollte ich diesen Text nehmen und an die E-Mail-Listen schicken, an diese zwei Stück. Und dann musste ich natürlich noch diese E-Mail ein bisschen umformatieren, weil Mail-Clients können kein Markdown. Habe ich dann noch so ein bisschen umformatiert. Dann schreibe ich so die E-Mail und tippe als Empfängeradresse einmal ein diaspora-dev, drück Enter, und diaspora-discache.enter, weil ich schicke da so viele E-Mails drin, dass ich die schon mal im Adressbuch habe und habe da auch nicht mehr drauf geschaut, und klicke auf Senden und dachte, okay, das war's.
Super.
10 Sekunden später kriege ich eine E-Mail von Google, wo drin steht: Vielen Dank, Sie haben sich erfolgreich von der Mailingliste ausgetragen.
Und ich was?
So, was? Vielen Dank, Sie haben sich erfolgreich von der Mailingliste unsubscribed.
Weil ich hab's nicht verstanden. Ich habe jetzt gedacht, Google hat jetzt irgendwie einen massiven Bug und hat versagt. Hab das dann irgendwie.
Your unsubscription to Diaspora Discuss was is successful.
Genau.
Hast du aus Versehen unsubscribe in Header geschrieben oder was?
Ich habe eine von diesen zwei E-Mail-Adressen in meinem Adressbuch war nicht die diaspora-discuss at Google Talk, Google Groups.com, sondern es war die diaspora-discuss-unsubscribe at. Und dann so, ups,
großartig.
Das war erstmal so richtig toll.
Und das eigentlich Lustige daran war, dass ja die Mail, die er geschrieben hat, beide Mailadressen im Header als To hatte. Das heißt, die eine Mail, ich bin auf beiden Mailinglisten auch drauf und krieg die beide. Ich habe aber dann halt auch nur eine gekriegt, weil die Unsubscribe-Message wird ja nicht weitergeleitet. Die wird einfach nur unsubscribed.
Aber geil.
Der ich jetzt gekriegt habe, stand dann aber halt im Anfall beide drin, also auch die Unsubscribe. Und wir haben dann so gerätselt, wenn jetzt da jemand auf Reply All kriegt.
Ja, genau, das wird geil.
Zack, dann alle abgemeldet. Dann auch unsubscribed.
Dann abgemeldet.
Aber hier bitte alle antworten. Zack, alle weg.
Bis jetzt ist es nicht passiert.
Uiuiui.
Das eigentlich Lustige war, ich wollte eine E-Mail, ich hab's dann gemerkt irgendwann, hab dann nochmal so einen 5-Minuten Lachanfall bekommen.
Ja. Der zweite?
Das war ungefähr der fünfte oder sowas.
Ja, das ist immer heiter.
Aufgehört mitzuzählen.
Vor allem hat er dann irgendwann noch gesagt, ja, ich wurde schon mal unsubscribed, jetzt weiß ich wenigstens wieso.
Okay. Dann wollte ich diese E-Mail ja nochmal schicken an die richtige Mailingliste, und dann hat Google so zu mir gemeint, so, nee, du darfst nicht, du bist nicht subscribed. Ja, glücklicherweise habe ich noch komplette Administrationszugang auf diese Google-Mailing-Liste und konnte mich dann selber wieder eintragen und konnte dann auch diese E-Mail nochmal schicken. Und habe dann auch gleich mein Adressbuch repariert, dass da die richtige Adresse drin steht.
Das ist nicht mehr passiert.
Also in Zukunft sollte sowas nicht mehr passieren, aber ja, und dann war irgendwann mal das Release fertig.
Wunderbar. Und dann war schon der Abend aber echt gelaufen.
Ja, das war dann so irgendwie 4 oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
Du kannst sehen, wie die Mail gekommen ist.
Ja, stimmt. Ja. Ich könnte gucken, wann die Mail
abgeschickt wurde. Auf dem Screenshot, wo du dich unsubscribed hast, steht 3:02 drauf.
Super. Ich habe es erst gar nicht geblickt. Ich habe da einen Screenshot gemacht und habe den in den Chat reingeworfen.
Ja, mit so.
Ich gedacht habe so, what the fuck? Ja, weil ich nicht wusste, was gerade abging.
Ich meine, es gibt ja manchmal auch, dass so dass der Thunderbird und so, wenn du Mailadressen halt nicht im Adressbuch hast, er die automatisch irgendwo anlegt in ein Adressbuch.
Ja.
Also die sammelt und dann tauchen die auch bei Autocompletion wieder auf. Also.
Genau. Vielleicht hat das Mailprogramm Iggy angefangen, auch automatisch Mailadressen zu sammeln, die irgendwo mit drin stehen. Und diese Ansatz-Mailadresse steht ja in jeder Mail quasi im Footer, glaube ich, unten drin. Ja, weiß ich nicht. Zum Teil glaube ich schon.
Weiß ich nicht. Bin ich skeptisch.
Vielleicht hast du da irgendwie gedacht, ja, ich bin besonders schlau, ich passe die jetzt einfach mal da raus, vielleicht braucht er die ja mal.
Ey, gab's
nicht. Und ich hab da halt auch echt nie drauf geschaut, ich habe so viele E-Mails da reingeschickt, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass es schon die richtige ist, aber.
Ach ja. Wunderbar.
Ja, Deus schreibt gerade, jetzt steht sie. Bei allen Leuten, die auf der Mailingliste stehen, auch im Adressbuch, weil es war eine Empfängeradresse.
Ja, wenn du die sammeln würde, richtig.
Das heißt, es kann jetzt passieren, dass du noch mehr da sich versehen nicht austragen.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der nur Adressen sammelt, die man selber halt mal in eine Mail eingetragen, also wo man selber, ja stimmt, wenn man jetzt darauf geantwortet hat auf das Release, dann steht sie beim auch im Adressbuch. Das ist richtig. Ja, fein.
Schöner DDoS
auf herrlich.
Die native Art und Weise.
Ja, ist doch eine schöne Geschichte. Da verbindet man auch so ein bisschen was mit dem Release. Ist auch toll.
Ja, super, ja.
Wieder ein Punkt für die
also Checkliste. Wenigstens war es unterhaltsam, weil dann hast du bald von Mumble Live mit dem
Und es war halt wirklich mit der Nacht, also niemand hat es wirklich gestört, aber ja, es war halt irgendwie schon witzig.
Mhm. Okay. Ja,
dann nächstes Mal haben wir gesagt, Schnubbi macht einen Livestream, dann kann ich live mit Ruf drauf gucken, dann
Was gibt denn dann?
Machen wir Pair-Programming-Release.
Pair-Releasing, ja. Sehr gut. Ach, ja, dann haben wir tatsächlich jetzt endlich unser 0520-Release. Auch mit nur einer 0, das ist gut. und dann können wir ja tatsächlich mal zum Inhalten kommen. Und ich würde es einfach wieder von oben durchgehen. Also ich habe die mal so grob versucht, dann irgendwie unsere Kategorien Oberfläche, Mobile, unter der Haube und aufgeräumt, optimiert einzuteilen. Das ist mehr oder weniger über den Daumen gepeilt. Das heißt, ja, die sind ja auch so ein bisschen überlappend, diese Bereiche. Damit man halt so einen groben Aufhänger hat. Genau, würde ich erstmal Richtung Oberfläche, das heißt Desktop-UI und generelles UI-Zeugs gehen. Und wir haben jetzt einen Link auf die Statistik in der rechten Navigation. Juhu.
Ja, und vor allem, ich glaube, also früher war ja das nur JSON. Und es gibt ja eine HTML-Version, wenn du das .json weglässt. Und die war, glaube ich, letztes Mal neu reingekommen. Jetzt kann man die auch per Link aufrufen.
Oh, stimmt, die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, cool. Die ist ja hübsch. Alles schön grün, außer Facebook.
Also normalerweise steht da auch noch Benutzerzahlen mit dran. Die Podbetreiber, die können ja jeweils bestimmen, welche Daten sie teilen möchten und welche Daten sie nicht teilen möchten.
Okay.
Ja, das ist halt quasi einfach das JSON in schön dargestellt.
Genau.
Achso, und Benutzerzahlen stehen jetzt hier nicht dran, weil es nicht aktiv ist.
Ja, bei uns, also bei Gaspar ist das so ein bisschen ein Sonderfall. Die Benutzerzahlen stehen bei uns im JSON drin, allerdings nicht in dieser grafischen Ansicht, weil über die Datenbank mal alle Zeilen zählen, ist so ein bisschen Performance-Problem, weshalb ich dieses JSON, das hat 30 Minuten Lebenszeit, es wird alle 30 Minuten neu generiert.
Ich wollte gerade sagen, dass das 7, als wäre auch irgendwie was ich jetzt nicht irgendwie live aus der Datenbank ziehen würde, dieses.
Ja, das geht bei kleineren Pods, geht das schon, ja.
Okay.
Aber wird das noch live.
Ja. Nur wenn die Leute da halt draufklicken, dass jeweils so 15 Sekunden Datenbank frisst und die Leute drücken da dauerhaft F5, dann
Ja.
kommt mein Datenbankserver irgendwann in
Das
Bedrängnis,
ist
deswegen.
fast so, wie man versucht, seine Kontakte anzugucken mit 5000 Kontakten.
Ja, gibt's so
Ja.
Leute, ja.
Das ist komisch, ne? Jetzt wird es halt irgendwie über einen Cronjob irgendwie alle 30 Minuten generiert und irgendwo hingelegt oder sowas oder irgendwie.
Kannst du das mit
Ja,
den Takten auch machen?
ich habe einen Frontend Cache zwischen diesem JSON und dem Internet.
Ja, stimmt. Hast ja eh mehr Infrastruktur als der kleine Pod-Betreiber.
Ja.
Kann man so sagen. Ganze Serverfarm hier. Ja. Okay, cool. Wir haben einen Link. Das ist wunderbar. Das heißt, die Leute können da überhaupt auch mal so mehr Meta-Info abgreifen, wie dann der Pod so konfiguriert ist. Und ich meine, die Versionsnummer steht da auch. Die steht aber ja grundsätzlich eigentlich unten irgendwo drin, wenn man irgendwie da guckt. Und ich habe mal auch einen Link aufs Repository mit der Codenummer. Das ist ja eh schon immer so gewesen oder seit einer ganzen Weile. Cool, dann haben wir noch. Wir haben noch was ist wieder ganz benutzerfreundlich und ganz hübsch eigentlich. Man kann jetzt, wie ist das mal, dieses mit dem automatische Willkommensmessage schicken, hat sich das einer von euch mal angeguckt? Ich sehe ja immer die Admin-Seite nicht von dem ganzen Pod-Gedingse.
Ich hab's ja noch nicht angeguckt.
Achso. Das heißt,
Also, ich habe gesehen, dass irgendwas implementiert wurde, aber das muss man erst aktivieren und das habe ich noch nicht gemacht.
wird dann automatisch, wenn sich jemand anmeldet, kriegt er gleich irgendwie eine PN oder sowas, oder?
Ich
glaube,
genau.
eine Mail.
Nee,
Wird
das
es
ist
als Mail oder als PN? Ich weiß nicht, wie es implementiert
das wird
wurde.
als
Aber
Diaspora
wird es als PN?
Nachricht.
Okay.
Genau. Und dann natürlich logischerweise auch als E-Mail, wenn, weil defaultmäßig ist ja die E-Mail-Benachrichtigung aktiv. Genau. Und der Text,
Ja.
der kann der jeweilige Pod-Betreiber selber einstellen. Und dann hat man einfach die Möglichkeit, so ein Hallo, willkommen bei uns auf dem Pod. Hier sind folgende Leute irgendwie drin. Also bei Pods, die themenspezifisch sind, macht das ja vielleicht sogar Sinn. Und so ein bisschen generelle Hilfen oder Kontaktdaten, Statuszeiten oder was auch immer man da den Benutzern mitteilen möchte, kann man dann automatisiert allen neuen Benutzern per Nachricht zukommen lassen.
Genau, das heißt im Idealfall, ich melde mich an und kriege eine E-Mail, in der steht, Sie haben eine neue Nachricht. Klicken Sie hier.
Ja, genau.
Ja. Okay, aber das ist ja gut. Ich meine, da kann man die Leute ja nochmal explizit auf die FAQ und so die ganzen üblichen Anlaufstellen, die sonst unter Hashtag neu hier so geschrieben werden, hinweisen. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Wobei da ja echt auch eigentlich schon eine Menge gemacht wird von wegen Einführung neuer Nutzer.
Ja, aber es gibt Leute, die klicken diese herzlich willkommen Bubbles einfach weg.
Ja.
Und dann
Und
mehr.
hinterher werden sie sich beschwert, dass sie nie eine Einführung gehabt hätten und dass sie ja gar nicht wissen, wieso und was jetzt eigentlich jetzt hier öffentlich und Aspekte bedeutet und hä? Ja. Ja.
Ja, das Problem, also ich persönlich kann auch sogar verstehen, wieso die weggeklickt werden, weil das Problem ist, man will halt dann erstmal sehen, was hat man hier überhaupt, die verdecken alles. Eigentlich müsste man die mal irgendwie so umbauen, so, ja, zeig mir die später nochmal oder sowas, weil irgendwie, wenn man die, je nachdem, wie man sie wegklickt, sind sie halt dann weg. Oder sie nerven total, aber so, zeig mir die in 10 Minuten nochmal, wenn ich mich erstmal umgesehen habe, wäre total praktisch.
Man kann ja in den Profileinstellungen sich wieder aktivieren.
Ja,
Aber
aber
das
da
muss man
muss,
natürlich finden.
das sieht man halt nicht. Also das
Ja.
sieht man, wenn man da mal hinguckt. Könnte man ja sonst auch irgendwie anzeigen, ja, wenn man es deaktiviert, du kannst es übrigens wieder aktivieren oder sowas.
Ja, das ist so wie mit dem Gemeinschaftsschaukasten, von dem auch niemand weiß, dass er existiert, außer man beschäftigt sich damit und sich dann gewundert wird, wieso plötzlich irgendwelche Leute in einem Stream
Ja,
sind.
das wollt ihr auch noch
Ne?
einbauen. Oh, ich hab keine Zeit.
Lange Liste. Ja, also es gibt noch einiges zu tun, was nicht kritisch ist und einfach nur nice to have ist. Ne? Also fühlt euch eingeladen. Das sind ja auch da echt nur Frontend, also na nicht, das sind nicht nur Frontend-Sachen, das sind gemischte Sachen. Okay. Genau, das heißt, man kann eine Mail schicken, das ist ja schön. Dann hat man gleich so einen persönlicheren Touch zum Pod, wenn der einem auch noch ein bisschen personalisierten Text gibt, statt den Text, der standardmäßig in der Diaspora-Software drin ist.
Ich bin mir ja noch am Überlegen, ob ich das einschalten soll oder nicht, weil wenn ich das einschalte und dann jeder meint, darauf antworten zu müssen, muss ich darauf auch wieder antworten,
Wie
was gibt
jetzt?
so viel Arbeit.
Du kriegst, also sind die alle sozusagen, also ist dein Team-Account, dein Podmin-Account automatisch in die Conversation?
Der erste Absender, es braucht ja einen
Oh,
Absender.
das ist der Absender. Das ist eigentlich ist es ja ziemlich cool, weil die Leute können direkt auf Antworten klicken und dann
Weiß
haben sie
gar nicht,
keine
ob das
Bezugsperson.
funktioniert, wenn
Ja.
man denn das Autofollow ausgeschaltet hat, weil ich halt das Autofollow ausgeschaltet habe, weil ich es irgendwie doof finde, wenn man den Leuten einen Kontakt quasi, in Anführungszeichen, aufzwingt. Klar,
Ja.
man kann den ja auch wieder entfolgen, aber ich habe den dafür in der Sidebar verlinkt und wenn jemand den finden will, findet er den und
ja, stimmt,
das man wird das nicht. Und der ist auch in den Community Spotlights drin. Das heißt, automatisch werden die Posts auch trotzdem angezeigt. Aber man muss halt, wenn man Kontakt aufnehmen will, noch aktiv folgen. Deswegen habe ich das aus bei mir. Aber
ja, das kann natürlich dazu führen, dass du nicht antworten kannst, eigentlich, ja. Oder? Weil du ja nicht mit die Person nicht mit dir teilt.
Irgendwie wurde darüber diskutiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie entschieden wurde, was passiert, wenn dieser Absender quasi nicht automatisch gefolgt wird oder ob es sogar nur dann geht.
Ich kann mir gerade diesen Code jetzt nicht auf die Schnelle durchlesen. aber falls jemand Autofollowing nicht anhat oder den Betreiber schon wieder entfernt hat, dann kann man nicht antworten, das ist richtig.
Ja, wahrscheinlich kriegt man irgend so ein rotes Ding angezeigt, so, geht nicht.
Aber es kann auch sein, dass es wirklich einfach dann deaktiviert wird, dass diese Willkommensnachricht dann gar nicht erst geschickt wird.
Okay. Ja, wäre nochmal spannend, aber es ist, ja, so ein Randfall, den man, das sind immer ne, die Sachen bei der Softwareentwicklung, das sind die ganzen Randfälle, die man dann vielleicht noch denken kann oder die einem dann irgendwann im Betrieb auffallen. Ja. Ne, aber cool. Geht auf jeden Fall. Dann, ja. Hast du noch was, oder?
Tuxi? Dazu nicht, ne.
Okay. Genau, dann der Mobile-Bereich. Da habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, nur ein Ding gefunden. Das habe ich sogar selber verbrochen. Also eigentlich habe ich es erst kaputt gemacht und dann wieder heile gemacht. naja, also...
Aber kaputt bist schon eine Weile her.
Ja, aber eigentlich habe ich es damals schon heile gemacht. Aber ich wundere mich, wieso das dann wieder kaputt war.
Aber nicht ganz so heile.
Ja, vermutlich nur so halb heile.
Nur so ein bisschen angeheilt.
Ja, richtig. 2 von 3... Fällen bedacht. Ja, und zwar geht's um die mobile Ansicht. Da haben wir kein Infinite Scroll, sondern dort werden immer 15 Posts angezeigt und da hat man einen großen More-Button, wenn man auf Englisch hat. Und dann kriegt man halt die nächsten 15 Posts. Und wenn man jetzt, ich krieg den Button gar nicht mehr zusammen. Wenn man genau 15 Posts hatte, dann steht da, glaube ich, mehr und auf der nächsten Seite steht, es gibt keine Posts mehr oder so.
Das war ein Modulo 15, glaube ich.
Ja, das war aber immer noch so. Ich guck mal kurz, was war...
Vielleicht kurz, während du suchst, Steffen hat uns gerade weitergeholfen. Die Willkommensnachricht wird auch verschickt, wenn man dem Partner nicht folgt. Die Überprüfung ist in dem Fall ausgestellt worden. Das heißt, man kriegt die Nachricht und man kann antworten, sofern man dann mit dem Podbetreiber anfängt zu teilen.
Okay. Das heißt, man kann dann anfangen, hin und her zu schreiben.
Genau.
Okay, praktisch.
Ich habe trotzdem Angst, dass dann alle Leute was von mir wollen und ich dann total viel Aufwand habe, weil alle darauf dann antworten.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde nächstes Mal ausprobieren. Ich kann dir dann berichten.
Okay, ich gehe dann einfach davon aus, dass ich nur ein Zehntel der Antworten von dir kriege und dann kann ich ja so ein bisschen ausrechnen, ob ich es einschalten will oder nicht.
So, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich den Code gefunden, den ich da irgendwie verbrochen habe. Und zwar, es gibt 3 Fälle. Einmal gibt es den Fall, dass da exakt 15 Ergebnisse sind. Das heißt, es gibt 15 Posts, die von der Datenbank zurückkommen. Das heißt, das kann bedeuten, dass es 15 oder mehr Posts gibt, die dir angezeigt werden. Weil du kannst ja nicht nur den Stream anzeigen, sondern du kannst ja auch den Inhalt eines Tags anzeigen. Das können dann ja auch ganz wenige Posts sein. Und bei 15 wird halt einfach der Weiter-Button angezeigt. Fertig. Das heißt, wenn du exakt 15 Posts hast, dann wird weiter angezeigt. Und wenn du auf Weiter drückst, ist auf der nächsten Seite zu sehen, es gibt keine weiteren Posts. Also mittlerweile. Vorher stand da, glaube ich, es gab noch keine Posts. Weil das ist nämlich die Meldung, die du eigentlich bekommst, wenn es halt ja keine Posts für diesen Tag gibt oder du gar keinen Leuten folgst und kein Spotlight hast und dementsprechend nichts hast. Genau, und jetzt ist es so, wenn du schon einmal auf einer anderen Seite warst, das heißt, du hast schon mal einmal auf Weiter gedrückt und es dann mindestens einen Post gibt, beides eigentlich, wie auch immer. Also, wenn es mindestens einen Post gibt oder aber du einmal auf Weiter gedrückt hast, also eine der beiden Bedingungen, dann wird dir angezeigt, es gibt keine weiteren Posts. Und wenn alles nicht stimmt, dann wird angezeigt, es gibt noch keine Posts. Das heißt, das bedeutet ja, dass du weder auf Weiter geklickt hast, noch dass es über 0 Posts gibt. Das heißt, es gibt keine Posts.
Das heißt, du hast diese Fehlermeldung einfach deutlich klarer gemacht bei bestimmten Fällen.
Ich habe die Bedingungen geändert. Ich habe da noch hinzugefügt, dass er eben einfach guckt, dass wenn halt diese Pagination, also wenn halt diese Zeit, ab der die neuen Beiträge angezeigt werden sollen, also die älteren halt jetzt, da sind, da habe ich noch hinzugefügt, dass dann auch mindestens einer vorhanden sein muss, damit angezeigt wird, es gibt keine weiteren Posts.
Nee, ich glaube, irgendwie war es nicht so, dass der More-Button trotzdem angezeigt wurde, auch wenn es null Posts waren, weil es dann irgendwie auf Modulo 15 gepasst
hat. Nee, es wurde angezeigt, es gibt noch gar keine Posts dazu, wenn man halt, auch wenn da irgendwie ein Post stand. Genau. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall sind da Dinge gefixt und jetzt geht's richtig so.
Nächstes Mal können das jetzt auch alle fixen, weil wir es jetzt alle verstanden haben.
Ja, außerdem, naja, du, ich habe ja auch 1, 2, 3, 4 Testszenarien hinzugefügt. Das heißt, man kann jetzt sogar verstehen, wie es funktioniert, wenn man sich die durchlesen möchte. Jaha, es gibt Tests. Ja. Okay, eine größere Kategorie, beziehungsweise die größte diesmal, ist unter der Haube. Das sind so Änderungen, die man nicht unbedingt im Frontend sieht, die aber halt, ja, notwendig, nützlich oder einfach super sind, dass sie Bescheid gefunden haben. Also die Sachen, die halt so im Stillen passieren. Genau. Ich glaube, den ersten, den hast du gemacht, Tuxi, ne? Ja.
Ja, ich hab mal ein bisschen, nach dem letzten Release habe ich angefangen, die Federation quasi aus Diaspora auszulagern und in ein eigenständiges Projekt quasi neu zu schreiben. Und da habe ich dann den ersten Schritt mal einen Pull Request gemacht und dann gemerkt, ja nee, da muss ich das nochmal refactoren. Habe da in diesem Pull Request auch andere Änderungen drin gehabt, dass ich da ein bisschen aufgeräumt habe, wie die URLs generiert werden, die so für eine bestimmte Person alles braucht. Also jede Person hat irgendwie halt eine URL, die generiert wird, wo der Atom-Feed, also der RSS-Feed angezeigt wird, und jede Person hat irgendwie eine URL, wo die H-Card für die Profildaten verfügbar ist und so, und das habe ich halt da aufgeräumt und noch ein paar Dinge rausgeschmissen, glaube ich, und so. Das war mehr so Vorbereitung dann auf den anderen Pull-Request.
Kannst du nochmal kurz erklären, was die H-Card ist?
Die H-Card ist quasi so eine Mini-Visitenkarte, wo halt der Name das Profilfeld steht drauf, der Name steht drauf und sonst noch Dinge.
Also gerade zur Verfügung. Kann das sein, dass das sind dann die Daten, die sich ein anderer Port auch abfragen kann?
Genau.
Genau, also wenn du jemanden sein Profil anzeigen willst, dann sind das die Daten, die der andere Port bekommt, auch wenn jemand nicht mit ihm teilt. Das heißt, es sind nur die öffentlichen Dinge drin.
Ja, da muss ich auch nochmal hinter, weil es sind nicht ganz alle öffentlichen Dinge. Da bin ich aber noch nicht dazu gekommen, aber das ist mir halt auch jetzt beim Neuschreiben der Federation aufgefallen, da wird gar nicht alles übertragen, was so zu einem Profil öffentlich gehört. Und ich weiß nicht, wann jetzt dann da der Rest übertragen wird und so. Aber ja.
Genau, okay. Da fällt mir gerade ein, wo wir immer bei öffentlichen und privaten Profilen sind. Ach, wovon ich ja nochmal träume, ist ein Freitextfeld, was man öffentlich einsehen kann.
Kommt. Wenn, also ja, jein.
Aha. Aha. mehr.
Ich glaube, man kann jetzt dann im 06er drin. Mhm. Aber da kann man dann quasi sein komplettes Profil auf privat oder öffentlich stellen. Da wurde quasi jetzt so ein Schalter eingebaut, ist es öffentlich oder ist es privat? Das heißt, du kannst entscheiden, sind alle Felder, die sonst normalerweise privat sind, öffentlich angezeigt, also auch das Freitextfeld, oder ist es privat?
Ja, ich hätte das ja gern feiner. Naja, aber gut, aber ist ja schon mal ein Anfang.
Ist schon mal ein Anfang, und tatsächlich ist es so, dass ich, glaube ich, dann wenn sogar alles öffentlich stellen kann, weil ja, da nichts wirklich Privates drinsteht.
Ja, nee, also ich glaube, das ist dann ganz praktisch, wenn du halt wirklich ein Account bist und dich eher so als Person des öffentlichen Lebens verstehst, weil du irgendwie
irgendein
offizieller Account von irgendwas bist oder so, oder irgendein Bot, den man halt vielleicht anschreiben will oder irgend sowas, der nicht automatisch zurückteilt und so. Ja.
Dafür. Aber was ist denn, das ist ein Open-Source-Projekt, Faldin, also kannst du...
Ich weiß. Ich habe nur mal gedacht, so, na, es gab da schon mal Leute, die sich also kümmern wollten. Müsste
es mal einer machen.
Ja, müsste nur mal einer machen. Ich brauche das als T-Shirt immer noch. Ja. Auf den nächsten
Kongress. Ja, das Problem ist, und das Zweite, was beim Neuen jetzt kommt, ist, das ist nur Pod-lokal. Das heißt, nur Leute auf deinem Pod können dann dein öffentlich, also deine eigentlich privaten Felder als öffentlich schon stehen. Das wird nicht federiert.
Oh je.
Und sowohl um das halt zu federieren, das was jetzt mit dem einfachen Schalter eingebaut wurde, als auch wenn du ein zusätzliches Feld einbaust mit einer privaten und einer öffentlichen Ding, wie du es eigentlich haben willst, wie ich es eigentlich auch ganz cool fände, musst du halt die Federation anpassen. Nur will in dem Zustand, wie die Federation im Moment ist, keiner die Federation anfassen.
Das ist so eine lange Kausalkette, die immer wieder auf den Punkt zurückkommt.
Federation heile machen.
Das ist so der Kern.
Zum Glück jetzt dran, ja.
Ja, ja.
Genau.
Schickt ihm alle Mate.
Ja, also das ist der, also
für alle öffentliches Profil auf dem, der Anwendungsfall ist, dass wenn du dein Profil auf deinen Pod verlinkst, also wenn du irgendwo halt Pod-URL, wo du drauf bist, /u/ dein Benutzernamen, irgendwo verlinkst, es ist ja von überall her aufrufbar. Das heißt, auch andere Pods können über diesen Link quasi dein Profil dann anschauen. Das heißt, weil das ja öffentlich ist, kann man es trotzdem anschauen, auch wenn halt nicht so einfach. Und ja, es ist halt eben mal besser als nichts.
Ja, werdet ihr aber dann ja sehen, weil ist ja jetzt noch nicht drin, werden wir dann auch besprechen, wenn es soweit ist.
Ja. Ja, das kann auch durchaus sein, weil das eben nicht jetzt in so ein kleines Zwischenrelease reingematcht wird, dass dieses Feature sich sogar noch verändert. Also wenn Tuxi mit seinem Federation Outsourcing fertig wird bis zur 0600.
Gut, dann muss es ja immer noch eingebaut werden.
Ja, aber das kann dann sein, dass es dann natürlich schneller
aber passiert. Es sollte dann hoffentlich schnell einbaubar sein.
Genau.
Okay, cool. Was haben wir denn noch weiter? Ah ja, noch wieder einer, den du wieder verbrochen hast. Hier geht's
ja um Debug-Logs. Nee, danach kommt ja noch, dass ich halt eben dann wirklich die Federation ausgebaut, also zumindest halt eben einen Teil. Ich habe mir erst überlegt, ob ich halt jetzt erst alles da ausbaue und in einem Separatprojekt neu baue und danach alles auf einmal in Jasper einbaue. Und dann habe ich gedacht, nee, ist vielleicht doch besser, wenn ich schon mal einen Teil einbauen kann. Ich will Dinge auch verändern und je länger die schon so, wie ich sie jetzt gebaut habe, in Jasper drin sind, umso früher kann ich alte Dinge ausbauen, weil sie nicht mehr verwendet werden. Und deswegen habe ich da den ersten Schritt, den ich schon hatte, schon mal jetzt auch in Diaspora eingebaut. Der ist jetzt eben auch in der Version drin. Und zwar ist das halt eben das ganze Webfinger-Zeugs und halt eben die H-Card auch. Das heißt, das Webfinger-Dokument und die H-Card wird quasi jetzt von meinem Rewrite schon generiert.
Das sind beides Sachen, wo es um Benutzerprofile geht,
das,
oder?
Genau, das, wenn du oben in der Suche eine Diaspora-ID eintippst und die noch nicht bekannt ist, geht der Pod hin und geht zum anderen Pod, fragt erstmal nach den Host-Metadata, da steht drin, wo der Webfinger ist, danach geht er zu diesem Webfinger und sagt, kannst du mir mal Daten zu diesem Benutzer geben und da kommen dann Public Key und noch so ein paar Informationen und unter anderem die H-Card-URL zurück und dann fragt er da nochmal hin und da steht dann eben halt Profilbild und Name und so bla drin.
Ich kenne das jetzt natürlich aus dem Frontend wieder, weil ich bin ja eher so reiner Frontend-Mensch.
Ja, auf dem Frontend kommt dann so ein Rädchen, da ist dreht ja, und irgendwann wird es angezeigt.
Nee, es wird nach exakt 10 Sekunden, fragt dann nochmal nach. So läuft das nämlich. Da wird angesagt, ja, genau, warte, ich guck mal.
Nicht angeschaut.
Und nach 10 Sekunden geht ein Ajax los und sagt so, sag mal, hast du es jetzt mal? Was ist passiert? Wenn er also in 10 Sekunden nicht schafft, dann wird es nicht angezeigt, obwohl du dann später nochmal suchen kannst und dann hat das vielleicht dann doch, wer weiß, wenn die ganzen Tasks durchgelaufen sind.
Ja.
Genau. Cool. Das heißt, du hast
aber jetzt quasi die Generierung von diesen Sachen ist jetzt schon fertig und schon eingebaut. Und was ich jetzt quasi als zweiten Schritt jetzt schon fertig und schon ziemlich fertig habe, ich muss nochmal drüber schauen, vielleicht nochmal ein bisschen aufräumen. Aber was jetzt dann vermutlich in den nächsten Wochen bald auch kommt, ist, dass ich halt quasi das Umgekehrte, das, was dann halt abfragt und diese Links holt und diese Informationen holt, auch eingebaut habe.
Und ist das
aber dann, das ist jetzt noch nicht im Release drin.
Und das wird dann weniger
das
Schritte
kommt
brauchen?
Nee, das braucht genau gleich viele Schritte.
Um kompatibel
zu sein. Das Protokoll ist halt so.
Ja, okay, klar, logisch. Aber dann der Code ist dann halt irgendwie besser.
Ja, ich habe mir jetzt auch schön viel Mühe gegeben, dann eine saubere Validierung und so einzubauen. Auch schon beim Rausschicken halt, dass gar keine komischen Daten rausgehen und so.
Ja gut, immer im Zweifelsfall antwortet dir irgendwie Frantica oder Red Matrix oder so, dann
ja,
musst du auch damit klarkommen.
Aber dann sage ich halt, ihr schickt Müll.
Ja.
Ich pause das. Gut, dann kommt es halt einfach, dieser Benutzer gibt's nicht, aber dann müssen die halt fixen.
Zumindest wird der Benutzer nicht als Kommentar eingefügt oder sowas. Oder genau, aus Versehen geliked.
Ja. Also Ziel von Tuxis Umbauarbeiten sind ist wirklich eine komplette Abtrennung des Diaspora Core Sources und diesen ganzen Federation-Komponenten, weil das ist alles aktuell so ein bisschen mit Sekundenkleber zusammengeklebt und wenn man da so zwei getrennte Stellen hat, wo man rumpfuschen kann.
Das Problem ist, dass die Federation überall im Source Code verteilt ist und überall so ein bisschen Logik ist.
Ja.
Und der Vorteil ist eben, wenn ich das einerseits ausgebaut habe, dann ist es erstens, dass die Federation an sich einfacher testbar, weil es halt einfach abgekapselt ist und man kann dann nur die Federation testen und da drin halt Bugs fixen, ohne quasi die Diaspora anfassen zu müssen. Und wenn man dann trotzdem vielleicht irgendwann mal ein anderes super tolles Standard, weiß ich was, Protokoll rauskommt, was alle benutzen wollen, dann ist es auch viel einfacher einzubauen, weil halt schon eine Schnittstelle quasi da ist zwischen einer Diaspora, also zwischen Diaspora Core und einer Federation. Das heißt, theoretisch könnte man dann einfach entweder mein Zeugs komplett rausschmeißen und ein neues Protokoll reintun oder man baut ein zweites Protokoll dran, das dann parallel beliefert wird oder so. Aber es ist halt da dann eine Schnittstelle da und es ist nicht mehr überall im Code von Diaspora verteilt.
Das heißt ja, was jetzt sozusagen passiert ist, wenn du halt jetzt in Diaspora irgendein Event oder irgendwas machen willst und was likes und so, dann geht das halt mit deiner Version später dann hin und macht sowas wie, nimmt sich ein Federation-Objekt und sagt dann dem, ja, du sag mal, like mal das da. Und aktuell wäre es so, direkt der Code vom Like würde irgendwie zum Beispiel einen neuen Task anlegen, der dann mal was liked.
Ja, ja. Eben jetzt, das ist geplant, ist es halt so, dass wenn jemand klickt, dann macht Diaspora immer noch das, was es halt braucht, um das Like in die Datenbank zu kriegen und so und es dann anzuzeigen und weiß ich was, aber es macht dann halt, ja, hier ist ein Like, federier mal. Und wenn halt von außen was reinkommt, dann parst mein Dingens das alles und schickt dann quasi ans Diaspora, hier ist ein Like, speicher mal und schickt Notifications, falls nötig.
Das heißt dann, dass der Rest von Diaspora registriert so Callbacks bei dir, so übrigens, wenn da mal ein Kommentar reinkommt, sag mal da Bescheid und so.
Ja.
Okay. Ja, klingt gut. Bin gespannt. Wird sich super Dokumentation dazu geben. Ich schreibe auch mit. Kein Problem.
Ich gebe mir viel Mühe für Dokumentation. Ich bin aber nicht so ein Held in Dokumentation.
Hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen. Ich mache da gerne noch bunte Bildchen und alles zu.
Aber ich habe im Moment 100% Dokumentations-Coverage und 100% Test-Coverage. Und Robocop ist auch glücklich.
Wunderbar. Ganz groß. Und damit das alles so schön leichter zu testen geht, hast du ja das Debugging besser gemacht letztes meiner Release und da hast du jetzt auch noch wieder was geändert.
Ja, ich habe das Logging habe ich geändert letztes Mal und da hat sich Jonne dann beschwert, dass da zum Teil zu viel geloggt wird und da habe ich da halt jetzt das konfigurierbar gemacht, weil halt Debugs, also im Development-Modus, also halt für Entwickler, war halt Debug automatisch an und da wurde halt einerseits dann die ganzen SQL-Statements, also wird alles rausgeloggt, was vor allem bei Migrationen dann lustig war und auch die Federation und das sind halt Dinge, die man quasi nur braucht, wenn man an diesen Punkten arbeiten und so ein Frontend-Entwickler braucht das gar nicht. Deswegen habe ich das jetzt defaultmäßig sogar mal auf nur Info gestellt. Wenn jemand das tatsächlich braucht und an der Datenbank oder an der Federation arbeitet, dann kann er das einschalten, aber das betrifft eigentlich nur Entwickler.
Ja, Backend-Entwickler dann. Oder halt andere, ja. Okay, cool. Überhaupt, also ich glaube, Logging war ja vorher eher so ein Nebenprodukt und das wurde ja jetzt
Da muss ich noch unter wer hat ein Ticket angelegt, dass man Logging irgendwie verbessern muss. Und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das muss ich mal noch drunter kommentieren, ob das jetzt gut ist so. Weil ich habe das einfach gefixt, weil es mich gestört hat. Ich habe nicht gesucht, ob es schon ein Ticket
so
gibt.
Aus Versehen sämtliche anderen Tickets gefixt, die so da waren, kein Problem, aber gar nicht gemerkt.
Ich habe andere Tickets gefixt, wo dann irgendwer mal drunter kommentiert hat, das ist übrigens immer noch so. Und ich so, da habe ich doch gefixt und dann war es aber noch nicht released. Oder ja, ist doch gut. Festgestellt, ich habe da einen Bug gefixt, der schon gereportet war.
Ja. Muss man halt ab und zu mal nochmal alte Sachen durchgehen und gucken, ob sie immer noch gültig sind.
Ja, das Weffen hat da letztens so toll aufgeräumt und überall alles geschlossen, was nicht mehr gebraucht wird und so, das ist toll.
Voll super.
halt schwierig, bei 350 offenen Issues da irgendwie einen Überblick zu behalten.
Ja, das ist richtig. Ja. Auch im, ja, das ist wirklich auch wieder ein großer Task für sich, diese Bugs zu betreuen, sage ich mal. Weil, ja. Ne, ja, einfach zu gucken, warte mal, da kommt ein neuer Bug rein, warte, der 300. von rechts, da ist es ein Duplikat davon. Und sowas zum Beispiel zu sehen. Dafür muss man, glaube ich, echt viel Zeug im Kopf haben davon. Oder gut suchen, wenn irgendwas Neues reinkommt.
Ja, man hat dann schon im Kopf, das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Aber wie war denn nochmal der Titel davon? Wonach muss ich jetzt suchen, dass ich den Duplicate finde?
Ja, ja.
Wie hat denn der Letzte das Problem beschrieben?
Ja, das ist aber auch, genau, schreibt Deus einfach, das ist aber auch schwierig, wenn man einen Bug aufmachen will. Ich mach's halt meistens immer so, wenn ich einen Bug aufmache, dass ich halt erstmal mit allen Vokabular, das mir zur Verfügung steht, um diesen Bug zu beschreiben, den Bugtracker durchsuche. Und eventuell schon mal, falls ich einen Bug hatte oder irgendwas weiß, was in meiner Vergangenheit gefixt wurde, gucke, wie es in dem Bugfix beschrieben wurde und dann damit versuche, irgendwie rauszufinden, ob es da schon was zu gibt. Aber ja, sonst einfach aufmachen.
Genau, im Zweifelsfall dann halt lieber einfach ein Duplikat aufmachen, das wieder geschlossen wird, als nichts aufmachen.
Ja, besser, wir haben den Bug, als dass er irgendwie aus Zögerlichkeit dann irgendwie nicht gemeldet wird.
Genau. Also es wird niemand angeschrien, wenn man ein Duplikat meldet, dann kommt da einfach ein Kommentar drunter, ist ein Duplikat von Nummer.
Also und die Leute werden nicht so doll angeschrien, wie wenn sie halt auf hier Lumio die 10.000. Diskussion zum gleichen Thema aufmachen.
Wann kommen denn jetzt endlich Events?
Wie ist mit Gruppen?
Ja,
API? Ja, gut. Okay, dann ich glaube, ein Bug, da hast du, glaube ich, noch kommentiert, Schnubbi, den so ein Clean Job für den irgendein Public Cache-Dings? Ich weiß es gar nicht so genau.
Diaspora verkleinert ja alle hochgeladenen Bilder und so weiter. Mm. Und da gibt es einen Temporärdateienordner, der einfach nie geleert wurde.
Ja, also alle hochgeladenen Bilder im Original Hochladeformat lagen da noch im Temp-Verzeichnis rum, seit Anbeginn des Pods.
Genau, und das macht relativ viel Speicherplatz.
Ja. Ja, ich dachte schon, ich müsse langsam mal die Festplatte vergrößern und bei mir war jetzt einfach plötzlich wieder 50% frei.
Und da gibt es jetzt einen Job, der täglich genau diese nicht benötigten hochgeladenen Zwischenspeicherdateien einfach tötet.
Ist der standardmäßig an?
Ja, der ist standardmäßig an, ja.
Weil ich hatte mal irgendwie so fast im Kopf, warte mal, auf Geraspora war das auch schon mal quasi ein Feature für Nika, aber ich weiß nicht genau.
Nee. Genau, der ist standardmäßig an, ja.
Okay, weil wenn man halt dieses Full Scale vor dem Dateinamen wegmacht, dann kriegt man das Original, wenn es halt noch da ist.
Nee, das hat damit nichts zu tun.
Also Full Scale ist schon gescaled, das hat im Namen
gescaled. Ja, aber wenn man das Full Scale wegmacht, dann kriegt man die Datei im Original, in der Originalauflösung, ja.
Selbst das ist eine umgewandelte Datei.
Ah, genau, okay. Selbst die wird gestrippt, aber die Dateien bleiben. Es gab nur noch andere Dateien in so einem Temp-Tier.
Achso, das waren dann die anderen Dateien, die auch noch irgendwie die GPS-Koordinaten drin hatten und sowas. Ja. Und die werden alle verarbeitet und dann
Und dann nicht gelöscht.
Ja, und
das
jetzt
heißt, man hat die ganzen Originaldateien doppelt rumliegen.
Oh Gott, ein riesen Archiv an
GPS-Daten. Ich hab das mal gefunden und dachte, irgendwann räume ich das auch mal weg.
Ja,
aber TM. Das hat es zum Glück schon mal vor mir getan.
Sehr gut. Ich sehe es jetzt für kleinere Pots. Sehr gut. Genau.
Irgendwann hat bei mir mal, glaube ich, der Sidekick gestreikt und jemand hat x Fotos hochgeladen, halt x Mal, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Und die landeten dann halt einfach alle nur in dem Temp-Verzeichnis und der Job, der sie dann umwandeln sollte, lief nicht. Und das war da ein bisschen voll.
Ach so. Aha. Ja, krass.
Aber da habe ich dann halt auch nur quasi die neu hochgeladenen Bilder, die da alles vollgemüllt haben, gelöscht und die alten Temp-Bilder gelassen, weil ich nicht so genau wusste, ob die gebraucht werden oder nicht. Weil ich in der Schnelle konnte ich halt nicht anschauen, sind die jetzt irgendwo noch benutzt oder werden die später nochmal benutzt oder kann man die löschen?
Tja, jetzt wissen wir, man kann sie löschen.
Jetzt wissen wir, man kann sie löschen.
Genau. Und dann gab es noch eine Änderung für den Export. User-Export, ich habe noch nie versucht, meine Daten zu exportieren hier. Oder ich habe es mal versucht, aber damals ging es nicht. Da hat sich ja auch was getan, aber ich habe es seitdem noch nie ausprobiert.
Jetzt hat sich noch mehr getan.
Genau, jetzt gibt's halt noch irgendwie die irgendwie Geo-IDs mit an den Daten.
Das war aber auch eines von unseren Ruby-Frauen da.
Wales-Frauen. Ja, genau. Die Espora hat dieses Jahr wieder 3 Teilnehmerinnen vom Rails Girls Summer of Code. Die werden sich dann noch in den nächsten Wochen noch mit Features melden. Und
ach, das sind 3? Habe ich nicht mehr das Gefühl, gab es nur 2?
Nein. Es ist Lisa und 2 und Christoph. Und die anderen 2 habe ich leider jetzt vergessen, entschuldigt.
Ah, Lisa gehört auch dazu.
Ja.
Ja, ich werde noch mal auf die zugehen.
Eine hieß, glaube Julia und die anderen habe ich vergessen.
Ich kann den Namen überhaupt nicht merken.
Dafür gibt es Adressbücher.
Adressbücher, ja.
Ja, nee, genau. Werde ich auch noch mal gucken, ob ich noch mal von den 3 Damen welche hier für die Sendung gewinnen kann, weil es ja auch sicher praktisch. Genau, und genau, da gab es jetzt, ja, genau, die GUID wird halt jetzt auch mit weggespeichert.
Okay, ich muss kurz intervenieren. Es sind tatsächlich nur 2 Teilnehmerinnen und Lisa ist nur Betreuung, also nur in Anführungszeichen. Ah. Lisa betreut.
Die kann sich ja auch ganz viel reden.
Genau, es sind 2 Studentinnen, richtig.
Weil eben in den Merge-Requests, Pull-Requests von denen waren immer nur, also ich und Ad so und so haben.
Ja, ich hatte nur dieses GIF im Blick, was da auf dem Blog gepostet wird. Und das, okay. Genau, okay, in dem Fall haben wir es aufgeklärt. 2 Rails Girls Summer of Code Teilnehmerin und Lisa als Betreuerin und genau.
Ist das irgendwie, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ist dieses Rails Girls Summer of Code Ding irgendwie so ein Contest, wo hinterher es mehr Gummibärchen gibt für mehr Zeilen, die man committed hat, oder wie läuft das?
Naja, es gibt ja den Google Summer of Code,
ja,
nur halt in einem bisschen größeren Stil, wo Google hingeht und finanzielle Mittel für Projekte aufbringt, bei denen sich Studenten beteiligen können. Das sind quasi so ein, also bei Google ist das ein quasi 6 Monate bezahltes Praktikum bei diversen Open Source Projekten und Google finanziert das. Jetzt Rails Girls Summer of Code ist eine nicht in der Größe, aber es gibt halt eben auch verschiedene Open Source Projekte, wo sich verschiedene Gruppen von Studentinnen daran mitmachen können und da eben betreut werden. Und ja, ich weiß, dass es GIF heißt, aber ich sag ganz gerne mal GIF. Weil Leute gerade
weil man laufen. Muss den Streit ja am Laufen halten.
Genau. Man muss den Streit einfach am Laufen
halten. Aha. Ja, okay, den kannte ich noch gar nicht, aber es ist wieder was gelernt.
Ja, wie sagst du denn? Sagst du GIF oder GIF?
Nee, es ist ein GIF, ist doch klar.
Ja, nee, aber ist doch klar, ist doch GIF.
Nee, ja, im Deutschen ist es ein GIF.
Oder man weiß es nicht so genau.
Ja, nee, der ursprüngliche Erfinder sagt immer GIF, also es ist GIF, aber eigentlich ist es GIF, weil es
ich hab's Graphics. Eingedeutscht. Das ist GIF.
Das siehst du? Und jetzt können wir den Rest der Sendung darüber reden.
Nee, oh, das lassen wir jetzt schon bleiben.
Dann haben wir noch einen Sim gegen Emacs-Diskussion und
so. Ja, sowas. SED.
Oh. Ja.
Gut.
Nee, genau.
Haben wir das auch. Ja, wunderbar. Wie gesagt, da werde ich nochmal gucken. Und weil ich finde das eigentlich auch sehr spannend. Gerade wenn man so Leute hat, die ganz frisch dazukommen, dann nochmal da so die ersten Eindrücke nochmal hier in der Sendung festzuhalten. Wenn sie denn Lust haben. Okay, dann haben wir das auch, glaube ich. Haben wir, ja, mehr Daten im Export. So, das war, glaube ich, der Punkt.
Ja, die UIDs werden einfach noch. Ich glaube, aus dem Grund, weil die für den Import je nachdem wieder gebraucht werden können, damit man dann die irgendwie zuordnen kann.
Hm. Ja, Red Matrix wollte da, dass da Zeugs drin steht.
Ne, ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn man dann irgendwann doch nochmal in die Richtung Account-Migration geht, dass dann der Export möglichst, ja, komplett ist oder so. Vielleicht auch nicht schlecht. Aber ist auch wieder ein Thema, wo man Lumio ganz viele Sachen aufmachen kann für Seed Migration. Kommen wir zur letzten.
Wann kommt denn das endlich?
Kommen wir zur letzten Kategorie hier und zwar aufgeräumt optimiert. Das ist fast wie unter der Haube, aber fast vielleicht auch sichtbar oder auch nicht. Genau, ich glaube, Jonna hat was hübsch gemacht. Der hat 10 Pixel entfernt. Die liegen jetzt im Mülleimer und ja.
Muss ja gestehen, mir ist es nicht aufgefallen.
Ich hab so, nö, aber es passen mehr Posts in deinen Stream, glaube ich.
Ja, Also über der Überschrift waren noch 10 Whitespace Pixel und die sind jetzt weg.
Ja, sehr gut. Genau, das, und dann gibt's noch ein paar Fixes, die so in die Richtung gehen wie, ich habe mal 2 Zeichen miteinander permutiert, also vertauscht, weil das Markdown vorher Murks war, wenn man zum Beispiel einen Link, einen Anchor mit A-Schrägstrich schließt, funktioniert das nicht so gut, deswegen macht man Schrägstrich A. ja, das ist, weißt du, so 2 Zeichen vertauschen, das kann ein kompletter Pull-Request sein, meine Damen und Herren. Und davon gab es ein paar. Also,
ja, man muss gar nicht Ruby können.
Man muss nur. Aber ja, die Sache ist halt, sind halt so Sachen, die passieren dann und dann kann man ein PR davon machen und dann ist das wieder voll okay. Also man muss da keine riesen Features reinmergen, auch so kleine Sachen heile machen, hilft alles mit. Und wenn man auch jetzt da in diesem Fall nicht so viel Code verändert hat, hat man auf jeden Fall mal wieder diesen ganzen typischen Pull-Request-Prozess durchlaufen. Und wenn man jetzt gerade Anfänger ist und so ein Ding findet, dann ist das auch eine Erfahrung, um da halt ein bisschen mehr in diesen ganzen Workflow reinzukommen. Genau, das gab's noch. Sonst glaube ich, wäre ich soweit durch, weil der Changelog war nicht so ewig lang, weil die großen Sachen sind halt alle nicht mit reingekommen, weil die halt nicht in die Kriterien für meine Releases fallen oder noch nicht fertig sind.
Oder nicht, ja, wir haben jetzt das Problem, dass natürlich ziemlich viel Frontend-Features jetzt relativ schwierig werden, in die kleinen Releases reinzupacken, weil unser Frontend ist massiv umgebaut worden und daher wird es nicht mehr allzu viele neue Features geben im Frontend, die jetzt noch reinkommen vor
6.0. Kleinigkeiten, halt eben so. Ein Zeichenvertausch kann man relativ einfach backporten. Wenn man 10 Files angepasst hat, die alle schon unterschiedlich sind, ist es ein bisschen schwierig.
Backporten ist der Prozess, in dem hier die einzelnen Dinge rausgesucht werden, um sie in die meiner Releases zu packen. Nur um das mal einmal noch erklärt zu haben. Wir wollen ja auch was lernen hier.
Ist ein manueller Vorgang, wo ich hingehe, wo Leute hingehen, also und dann den Code eben zurück anpassen, dass der wieder läuft beim alten Code.
Das sind so Dinge, die ich nur gemacht.
Das sind so Dinge, die ich mache. Gut. Und andere Leute auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich wäre soweit durch mit dem Kram. Von der Community gab es diesmal nichts, also nicht keine größeren so Diskussionsdinge, Sachen, die man hier nochmal aufwärmen müsste. Ich meine, zwischendurch kamen mal irgendwelche Lumio-Sachen rein, aber ich will jetzt nicht auch noch Lumio hier diskutieren. Das könnt ihr euch ja dann mal bestellen oder abbestellen, wie ihr da irgendwie Lust zu habt, weil ab und zu kriegt man dann lustige Mails, wenn man das irgendwie...
Apropos ja. Lumio.
Sag mal.
Wir hatten ja letztes Mal schon Lumio.
Ja.
Und da hat sich Mia freiwillig gemeldet, quasi Lumio-Beauftragte zu sein. Und da gibt's jetzt tatsächlich einen Account, der jetzt halt ab und zu unregelmäßig so auf Lumio-Dinge hinweist. Das heißt, alle, die sich ein bisschen für Lumio und so interessieren, können dem mal folgen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja,
das such schon. Wir in die Shownotes.
Ich wollte nämlich gerade mal folgen. Search nach Lumio.
Ja, da kommt nur Lumio Project
@JD.
Aber Shownotes.
Ja, machen wir die Shownotes. Das genau. Genau, und ansonsten wären wir soweit erstmal durch, glaube ich. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, war das schon ganz gut, weil wir am Ende auch so ein bisschen die Infrastruktur erklärt haben und so. Von daher,
wenn ihr... Ja, lumio@nerdpol.ch.
Wieso findet man das nicht, wenn man Lumio eintippt in
die Suche? Weil vermutlich die Suche ausgeschaltet ist.
Was?
Ich kann Sie da mal drauf hinweisen. Wenn man in den Settings anhakt, beziehungsweise nicht anhakt, dieser Account darf über die Suche gefunden werden, findet man den Account nur, wenn man den exakten Handle eintippt.
Ja, aber doch nicht für so Projekte, Kinder.
Genau.
Deswegen kann man dann mal, ist auf false, ja.
Ja, deswegen kann man da mal nett nachfragen, ob das so Absicht ist oder nicht.
Ja, immerhin teilt der Account mit mir automatisch zurück, also so Security-related kann es ja nicht sein, also. Gut, genau, richtig.
Kannst ja mal eine Nachricht hinschreiben.
Teilt ja immerhin mit mir, kann ich eine Nachricht schreiben.
Genau.
Wollen wir noch sagen? Genau, also wenn ihr nochmal irgendwie ein bisschen mehr so zum wie kann ich mitmachen und den ganzen Kram haben wollt, dann hört euch die Sendung vom letzten Mal an, da haben wir das so ein bisschen beschrieben. Ja, und ansonsten, habt ihr noch irgendwie was ihr den Leuten mitgeben wollt? irgendwie, keine Ahnung. Ja, irgendwie weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie dann dachte, so, oh ja, ist ja doch ganz interessant, was sie jetzt da geredet haben. Oder wenn ihr jetzt schon schlaft, dann geruhsam.
Dann war es nicht so toll, ja.
Nee, nee.
Tut mehr Dinge für Diaspora.
Genau, Diaspora ist ein Open Source Projekt und wir haben noch niemand gezwickt, also noch fast niemand gezwickt. Und jeder ist gerne willkommen und auch für Fragen stehen wir jederzeit da und wir beantworten alle Fragen und alles ist voll super.
Ich hatte ja letztes Mal schon angemerkt, dass es nicht, weil wir reden ja hier die ganze Zeit eigentlich, also die meiste Zeit über Code und wie man damit das managt. Aber wie du ja auch kurz in deiner deinem geschichtlichen Abriss kurz angemerkt hast, hast du ja auch einiges PR-mäßiges am Anfang auch mitgemacht. Und auch das sind halt Dinge, wie man halt Diaspora mithelfen kann, indem man da einfach auch Community-betreuungsmäßig mithilft und dann den Leuten den Einstieg erleichtert und, sag ich mal, drumherum Zeug macht, was einfach dann nicht so das ist, was jetzt die Entwickler primär im Fokus haben. Also es hilft alles.
Und also ich habe ja auch angefangen mit so, oh, da ist ein Zeichen verdreht oder da ist ein Abstand zu viel. Und letztens hatten wir einen Pull-Request mit, ja, das Wort ist groß geschrieben, klein geschrieben, muss aber groß.
Geht alles.
Ich glaube, das Wiki, ist der jetzt in diesem Release drin?
Ja, Wiki, das war der.
In der Sidebar steht Wiki.
Und das war klein.
Und das war klein geschrieben und dieses groß geschrieben und so Kleinigkeiten halt. Das muss gar nichts Großes sein.
Ja, wie es ja eben, habe ich eben schon erwähnt, dann kommt man erstmal rein in diesen Prozess und wenn man da eh schon dran ist und dann mal so zwei, drei solche Sachen gemacht hat, dann will man plötzlich mehr machen und so. Und das ist dann so ein bisschen, das fixt einen so ein bisschen an. Man darf halt nur nicht irgendwie erstmal wieder 3 Wochen aufhören oder sich denken, ich mache was Großes und dann nicht weiterkommen und dann ist halt blöd. Aber dann geht man einfach in IRC und dann passt das schon. Lässt man sich wieder bespaßen. Oder so. ja.
Und es gibt Kekse. Gut.
Oh ja, genau. Kommt auf den Kanal an. Manchmal gibt einem auch einen Bot Kekse. Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir es. Und hoffe, ihr habt irgendwie, macht weiter und sowas. Und dann hören wir uns in Pi mal Daumen 6 Wochen wieder. Jedenfalls wahrscheinlich Tuxi, wenn du dann, und je nachdem.
Wobei, wenn du nächstes Mal beide von den Rails Girls Dingens, dann werden wir schon zu viert, dann wird es irgendwann voll hier in Mumble.
Ja, okay. dann in anderer Zusammensetzung treffen wir uns nächstes Mal wieder. Dann wieder mit anderen spannenden Features, Bugfixes und anderen Geschichten von Leuten, die an Diaspora rumentwickeln. Cool. Dann vielen Dank euch beiden. War schön.
Einen schönen Abend.
Und vielen Dank euch draußen zum Zuhören. Und dann sage ich schon mal Tschüss und bis demnächst.
Tschüss.
Ciao.